Sehr geehrte Hörer von Radio Horeb, mein Name ist Schwester Theresia Benedikta von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Ich möchte heute über die Berufung von Mann und Frau aus jüdischer Sicht sprechen. In Genesis 1,26 heißt es: Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Rabbi Samuel Hirsch sagt zu dem Absatz: Lasst uns einen Menschen schaffen, dass er damit gemeint ist, wir wollen einen Stellvertreter machen, in einer uns würdigen Hülle, wie es unserem Ebenbild entspricht. Es ist der göttliche Funke im Menschen, der diese Ähnlichkeit, dieses Ebenbild des Menschen hervorbringt. Der Mensch ist Stellvertreter Gottes und steht über der Schöpfung. Als unser Abbild in einer uns würdigen Hülle meint, Äußeres und Inneres des Menschen müssen übereinstimmen. Auch das Körperliche hat etwas mit Gott zu tun. Adam, das heißt Erde. Der Mensch lebt in einer Ambivalenz. Er ist aus der Erde gemacht, aber auch für die Ewigkeit bestimmt. Er ist irdisch unvollkommen und soll die göttliche Vollkommenheit anstreben. Er steht in einer Spannung zwischen innen und außen. Sie sollen über die Erde herrschen. Dieses Herrschen damit ist zupacken gemeint. Das heißt, Irdu Yarat heißt herabholen in die kontrollierte Machtausübung. Genesis 1,27: Gott schuf also den Menschen als Abbild, Gottes schuf er ihn. Der Mensch ist zielausgerichtet. Gott vertraut ihm seine Idee an. Der Mensch soll Stellvertreter Gottes sein. Warum schuf Gott den Menschen? Gott begehrte eine Wohnstatt auf Erden. Diese Wohnstatt soll beim Menschen sein und im Menschen. Weil Gott die Schöpfung liebt, schafft er den Menschen mit einem freien Willen. Der Mensch schwankt ständig zwischen Nähe zu Gott und einer Wegbewegung. In Gaudium et Spes heißt es: Ein besonderer Grund für die menschliche Würde liegt in der Berufung des Menschen zur Gemeinschaft mit Gott. Zum Dialog mit Gott wird der Mensch schon von seinem Ursprung her eingeladen. Er existiert nämlich nur, weil er von Gott aus Liebe geschaffen, immer aus Liebe erhalten wird. Und er lebt nicht voll in der Wahrheit, wenn er diese Liebe nicht frei anerkennt und sie seinem Schöpfer anheimgibt. Der Mensch ist auf ein Ziel ausgerichtet. Gott bezieht den Menschen mit ein in seine Pläne. Gott vertraut dem Menschen seine Idee an. Nur der Mensch ist zur Liebe fähig. Das Konzept der Liebe ist dem Menschen eigen. Die Liebe zur Vollkommenheit zu bringen, das ist die Aufgabe des Menschen. Es gibt nun zwei Prinzipien der Liebe: Dodim und Ahava. Dodim ist die erotische Liebe, Ahava ist die vergeistigte Liebe. Man könnte auch sagen Eros und Agape, die erotische, hochzeitliche Liebe und die Hingabe an den Nächsten, das Glück des Anderen zu suchen. Die Gott-Ebenbildlichkeit ist nicht rein geistig, sondern auch leiblich und sinnenhaft. In der Leiblichkeit drückt sich das Innere aus. Im Gesicht drückt sich die Seele aus. Der Leib ist Träger der Seele. Eros und Sexualität sind Teilhabe an der Gott-Ebenbildlichkeit. Der Leib wird zum Angelpunkt des Heils. Wir wollen uns nun mit der Dualität von Mann und Frau beschäftigen. In Genesis 2,18 heißt es: Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Mit Hilfe ist eigentlich auch gemeint ein Gegenüber. Schauen wir uns nun die hebräische Bedeutung von Mann und Frau an. Mann heißt Sachar, Erinnerung, Gedächtnis. Frau heißt Nikeba, Höhle, Gang, Stollen. Adam war zu Beginn eine Einheit, aber in ihm ist schon beides angelegt. Gott ist Einheit und Gott trennt. Aus der Einheit über die Trennung zur Unio Mystica, zur Einheit. Die Trennung von Mann und Frau, der Unterschied zwischen Mann und Frau, darf nicht zu einem Herrschaftsgefüge werden. Für das Gelingen der Schöpfung tragen Mann und Frau bei durch ihre Dualität. Alles ist dual angelegt. Die Trennung von Ish und Isha, Mann, Frau, ist die Konsequenz des Scheidungsprinzips, das Gott anlegt. Es gibt noch eine andere Bedeutung für Mann, Ish. Von der Hand Gottes geschaffen. Das hat etwas mit Demut zu tun. Der Mann soll sich ausrichten auf Gott und sich führen lassen von Gott. Isha, die Frau, besitzt am Ende ein He. Das ist der Heilige Geist. Das ist das Hingezogensein zum Gebet. Ish ohne die Hand Gottes und Isha ohne das Feuer des Heiligen Geistes wird zu Esh. Und das bedeutet die zerstörende Kraft der Leidenschaft, in der Gott keinen Raum hat. Wenn Ish und Isha zusammenkommen, setzen sie Gott gegenwärtig. Der Gottesname, der aus dem J des Mannes und dem He der Frau zusammengesetzt ist. Das ist die göttliche Dimension der Ehe. Gott gegenwärtig setzen. Einander begegnen in Gott. Die Frau ist dem Mann als Gehilfin gegeben. Rabbi Samuel Hirsch sagt, der Mensch braucht eine Gegenseite, dieses Gegenüber, um eine Begegnung zu leben. Es geht um eine fruchtbare Spannung eines Gegenübers. Adam sucht zuerst dieses Gegenüber in der Tierwelt und er findet es nicht. In Genesis 2,21 heißt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Er nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Es geht eigentlich nicht um die Rippe, sondern um die Seite. Seite an Seite sollen Mann und Frau gehen. Das ähnlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Männin soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Bein Etzem heißt eigentlich das innerste Wesen, meine Innerlichkeit, meine Verbundenheit mit Gott. Die Frau ist das Innerliche des Mannes. Fleisch von meinem Fleisch, da geht es um die Berührungszone mit dem anderen in der Äußerlichkeit. Erst in diesem Moment erkennt Adam sich als Mann. Er braucht dieses Gegenüber, um sich selber als Mann zu erkennen. Das ist die fruchtbare Spannung. Der Mann braucht die Frau, um sich als Mann zu erkennen, aber um in sich auch die weibliche Seite zu erkennen, seine Verbundenheit mit Gott. Adam erkannte seine Frau außerhalb des Paradieses. Der Erkenntnisprozess der eigenen Person und die Abhängigkeit vom anderen sind eine Zurückführung in den ursprünglichen paradiesischen Zustand. Gottes Erkenntnis geschieht durch das Nahekommen von Mann und Frau. Die Spannung der Geschlechter kann uns zu Gott führen. Es geht um eine Begegnung, wo Menschsein zur Fülle kommt. Die Dualität wird transzendiert durch die Drei, indem Mann und Frau sich in Gott finden. Was ist nun die Berufung des Mannes? Dieses J, dieses kleine Zeichen im Namen Ish, bedeutet die Hand Gottes. Das ist die Kippa, die der Jude auf dem Kopf trägt. Der Mann empfängt die Weisung Gottes. Das sieht man sehr schön in der Berufung Josefs, des Bräutigams, der heiligen Jungfrau Maria. Der Mann ist oft nicht bereit, die göttlichen Impulse umzusetzen. Und deswegen braucht der Mann die Frau. Die Frau soll den Mann zu Gott hinführen, indem sie eine Frau des Gebetes ist. Sie soll die Impulse des Mannes empfangen. Oft verweigert die Frau, diese Impulse zu empfangen. Die Frau soll dem Mann helfen, die Stimme Gottes zu hören. Eine weitere Berufung des Mannes ist, Mitschöpfer zu sein. Avodah, die Erde zu bebauen. Vor dem Sündenfall bedeutete Avodah Gottesdienst. Nach dem Sündenfall bedeutete Avodah im Schweiße des Angesichts die Erde zu verwalten. Die Frau soll dem Mann zur Seite stehen und seine Gehilfin sein und nicht seine Konkurrenz. Die Schwäche des Mannes ist, dass er oft mehr auf seine Frau hört als auf Gott. Adam geht in die Anklage gegen Gott und gegen die Frau. Die dritte Berufung des Mannes ist, Liturge zu sein, Sachar, sich zu erinnern, gegenwärtig setzen. Er soll seine Kinder an die Wohltaten Gottes erinnern. Der Mann muss von den Gedanken und Zerstreuungen in die Aufmerksamkeit kommen. Er soll ein Meister des Gebetes sein, vom Kopf ins Herz hinabsteigen. Eine weitere Berufung des Mannes ist der Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Josef ist der Mann der Nacht. Der Mittwoch ist dem heiligen Josef geweiht. Am dritten Tag schuf Gott die Gestirne zum Kampf in der Finsternis. Wie soll der Mann kämpfen? Mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes führt uns in den Willen Gottes. Es geht um den Gehorsam gegenüber Gott. Die fünfte Berufung des Mannes ist, Hüter der Zeit zu sein, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Der Mann soll ein Meister des Wartens sein, Ausdauer zu haben, um bis zum Ende zu gehen. Der heilige Josef hilft uns zu warten auf den Augenblick Gottes. 30 Jahre lebte Jesus verborgen in Nazareth. Das Problem Evas war, sie konnte nicht warten. Der Mann ist gerufen zur Vaterschaft. Die Vaterschaft ist dem Mann nicht natürlich. Er muss sie von Gott erbitten. Der Vater soll gegenüber den Kindern Autorität, Schutz und Kraft vermitteln. Er soll schweigsam und aufmerksam sein. Das Schweigen des heiligen Josef schützt die Gottheit Christi und die Jungfräulichkeit Mariens. Das Kind soll durch den Vater lernen, Entscheidungen zu treffen. Der Vater gibt dem Kind die Identität, indem er den Namen gibt. Die kleine Therese hatte viele Albträume. Erst im Karmel fand sie zu ihrer Identität. Im Herzen der Kirche will ich Liebe sein. Der Vater gibt die Identität, indem das Kind die Liebe des Vaters empfängt und seinen Segen. So bekommt es die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Der Vater gibt die Identität, indem er trennt. Der Vater löst das Kind von der Mutter. Verlasse, um zu wachsen. Natürlich mit dem Einverständnis der Mutter, damit das Kind den Vater entdeckt. Das war die Weihnachtsgnade der kleinen Therese. Ihr Vater beendete ihre Kindheit. Die Trennung führt in die Realität. Weniger denken, mehr handeln. Weniger fühlen, mehr lieben. Die Entwicklung des Willens. Trennung führt zur Identität durch das Gegenüber. Trennung führt zur Annahme des eigenen Leibes. Der Leib ist der Ort des Leidens. In der Lehre der Reinkarnation verlässt man den Leib, weil der Leib der Ort des Leidens ist. Aber es geht um die Annahme des Leidens und mit dem richtigen Umgang mit dem Leiden. Was ist die Berufung der Frau? In Galater 4,4 heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren. Dies drückt eine große Würde der Frau aus. Sie wird einbezogen in den Heilsplan Gottes. Die Würde der Frau liegt in ihrer Verbundenheit mit Gott. Isha, Hey, Heiliger Geist, Innerlichkeit. Die Frau Nekeva, Gefäß, Hohlraum, Keimboden, sie soll die Impulse des Mannes empfangen. Die Frau ist zur Beziehung gerufen. Sie soll Gefährtin und Hilfe des Mannes sein und nicht Konkurrenz. Einer soll für den anderen leben. Es geht um eine gegenseitige Hilfe. Die Frau soll an allem Anteil nehmen, was der Mann lebt. Freuden, Leiden, die Mühsal der Arbeit. Die Frau hilft dem Mann, seine Aufgabe zu erfüllen. Sie ist das Haus des Mannes. In Jeremia 31,22 heißt es, die Frau wird den Mann umgeben. Die Frau soll den Mann zu Gott hinführen. Sie soll dem Mann helfen, auf die Stimme Gottes zu hören. Durch den Sündenfall sucht die Frau ihre tiefe Sehnsucht nicht mehr in Gott, sondern im Mann. Die Frau will die Erfüllung sofort. Sie vertraut nicht mehr auf die Verheißungen. Die Rettung der Frau liegt in der Mutterschaft. Zu empfangen, zu schützen, zu pflegen, Zärtlichkeit zu vermitteln, die Menschheit zu tragen in Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Sünde der Frau ist es, sich nicht um die Kinder zu kümmern und ihre Mutterschaft vom Mann zu beziehen. Die Frau ist gerufen, sich zu öffnen und zu verzeihen. Ihre ganze Schönheit kommt durch die Liebe. Sie soll sich füllen lassen mit Liebe, indem sie sich unter den Blick Gottes stellt. Ihr Schutz kommt vom Blick Gottes, der sie als Tochter liebt. Und ihre Selbstfindung liegt im Lieben. Die Frau soll dem Mann den Platz als Oberhaupt der Familie lassen. Sie soll die Kinder zum Vater führen. Die Frau soll sich ganz Gott anvertrauen und darauf warten, dass Gott den Mann inspiriert. Die Frau ist gerufen, das Leiden zu tragen, bis es fruchtbar wird. Die Frau ist Subjekt und nicht Objekt. Der Mann trägt die Verantwortung gegenüber der Würde der Frau. Für ihre Mutterschaft und ihre Berufung. Ist sie für ihn Objekt seiner Begierde? Hinter der Sünde der Frau verbirgt sich ein Mann als Sünder, der mitverantwortlich ist. Häufig büßt die Frau alleine für die gemeinsame Sünde. Sie bleibt häufig alleine mit der Mutterschaft oder sie lässt unter dem Druck des Mannes abtreiben. Die Frau besitzt eine besondere Fähigkeit, auf konkrete Personen zu achten und die Veranlagung der Kinder zu fördern. Der Mann ist außerhalb dieses Prozesses und muss die Vaterschaft von der Mutter lernen. Die Kraft der Frau liegt darin, dass Gott ihr in besonderer Weise den Menschen anvertraut hat, wegen ihrer Weiblichkeit. Der Genius der Frau liegt in ihrer Sensibilität für den Menschen. Die Frau ist besonders empfindlich für die Sendung und das Geheimnis Christi. Sie ist als Erste am Grab. Sie begegnet als Erste dem Auferstandenen. Sie verkündet als Erste die Auferstehung. Jesus macht die Frau zu seiner Gesprächspartnerin. Ihr offenbart Jesus seine Sendung. Siehe die Begegnung Jesu mit der Samariterin. Die Frau lebt eine besondere Nähe zum Kreuz und zum Leiden. Und sie verkündet auf ihre ganz eigene Art mit Wort und Tat Gottes große Taten. Ich möchte nun über die Berufung der Familie sprechen. Der heilige Augustinus hat versucht, die heiligste Dreifaltigkeit zu erklären. Und er nimmt als Vergleich dafür die Familie her. Wie kann man nun die Dreifaltigkeit erklären? Der erste Aspekt ist, Gott ist eine absolute Einheit. Gott ist in seiner Substanz nach ein einziges, höchstes, absolutes Wesen. Auch die griechischen Philosophen hatten Gott als eine höchste Substanz gedacht. Die Juden und die Moslems wieder sahen Gott als absolut einen. Das christliche Gottesbild widerspricht dem nicht und ist auch monotheistisch. Aber wir sehen die Einheit in sich differenziert. Gottes einziges Wesen ist nicht etwas Starres und daher auch Absolutistisches. Es ist nicht etwas Diffuses und Nebelhaftes. Gottes eines und einziges Wesen ist vielmehr in sich lebendig. Lebendig als Liebe von Vater, Sohn und Geist. Und genauso ist es in der Familie. Es geht um dieses Einswerden. Es geht um einen lebendigen Liebesaustausch zwischen Vater, Mutter und Kind. Jeder hat seine Identität. In der Unterschiedlichkeit die Einheit finden. Das ist auch schon der zweite Aspekt der Dreifaltigkeit. Es gibt in Gott ein Gegenüber, eine Unterschiedenheit. Der Vater ist anders als der Sohn. Beide sind anders als der Geist. Und doch dient ihre Verschiedenheit nur dem einen Zweck, die absolute Einheit zu sein. Differenz ist in Gott hingeordnet auf eine absolute Einheit in der Liebe. Man muss sagen, Vater, Sohn und Geist sind voneinander deshalb verschieden, um eins sein zu können. Verschiedenheit und Einssein widersprechen sich nicht. Nur wo Verschiedenes ist, kann es Einigung geben. Das beste Beispiel für das, was hier gemeint ist, ist der Unterschied von Mann und Frau. Dieser Unterschied ist kein Fehler des Schöpfers, sondern gerade in der Verschiedenheit sind Mann und Frau Abbild Gottes. Sie sind in ihrer Verschiedenheit hingeordnet auf das Einswerden in der Liebe. Das Verschiedensein ist in Gott jedenfalls etwas höchst Positives, denn es ist die Voraussetzung für das Einswerden können in der Liebe. Der dritte Aspekt der Dreifaltigkeit ist die Freiheit. Wo Verschiedenheit ist, da ist auch Freiheit. Dass der ewige Vater den ewigen Sohn zeugt, ist nichts Zwanghaftes, sondern ein Akt seiner Freiheit. Ebenso antwortet der Sohn in Freiheit und entsteigt auch der Heilige Geist frei. Die Dreifaltigkeit ist kein Mechanismus, sondern ein höchst freies Ineinander. Es gibt also in Gott ein Urbild von Freiheit. Die menschliche Freiheit ist folglich ein Abbild der göttlichen Freiheit. Deshalb hat sie den Zweck, Gott zu verherrlichen in der Liebe. Gott lässt den Menschen wirklich frei. Das schließt auch mit ein, dass sie diese Freiheit missbrauchen kann. Statt mit freier Liebe auf Gott zu reagieren, kann der Mensch auch mit freiem Hass reagieren. Ein weiterer Aspekt in der Dreifaltigkeit ist, Gott selbst ist die Liebe. Nur von der Trinität her kann verstanden werden, warum Gott selbst seinem Wesen nach die Liebe ist, wie dies im 1. Johannesbrief 4, 8 und 16 definiert ist. Liebe braucht immer Freiheit, sonst ist sie keine Liebe. Ein weiterer Aspekt, Gott ist Gemeinschaft. Der dreifaltige Gott ist in sich das Urbild von Gemeinschaft, denn es gibt in ihm Verschiedenheit und Einheit. Alles verbunden in der Liebe. Die Dreifaltigkeit erklärt, warum Gott die Welt in Freiheit schaffen konnte. Die Offenbarung, dass Gott in sich von Ewigkeit dreifaltige Liebe ist, erklärt auch, warum Schöpfung möglich ist. Wäre Gott nur eine höchste, undifferenzierte Substanz, wäre es nicht verständlich, warum er neben sich noch eine Welt schafft. Alle Erklärungsversuche der Philosophen und Religionen, die den dreifaltigen Gott nicht kennen, sind nämlich mangelhaft. Die Neuplatoniker erklären die Weltschöpfung, dass Gott gleichsam automatisch überfließt in seiner Fülle, so wie ein Milchtopf überkocht. Er kann nicht anders. Im Islam wird die Schöpfung damit erklärt, dass Gott herrschen will. Hegel, der Philosoph, sagte, dass Gott die Welt gleichsam braucht als sein Gegenüber, als sei er bedürftig nach einem Gegenüber. Der christliche Glaube an die Dreifaltigkeit lehrt, Gott braucht überhaupt nichts. Er ist in sich von Ewigkeit her selig, erfüllt in der dreifaltigen Liebe. Er braucht keine Welt, er ist in sich selig. Der Grund für die Schöpfung ist einzig seine Liebe zu uns. Er schafft die Welt aus freier Liebe, als Abbild seiner inneren Freiheit. Weil es in Gott schon ein Gegenüber gibt, deshalb kann Gott sich selbst gegenüber eine Welt in Freiheit schaffen. Das Wesen des Christentums liegt in dem revolutionären Gottesbild der Offenbarung. Gott ist ein einziger und doch in sich dreifaltig in der göttlichen Liebe. Wird dieses Geheimnis nicht erkannt, fehlt alles flach. Die Familie ist nun eine Ikone der Dreifaltigkeit. Sie ist der Ort der Heiligkeit und des Lebens. Die Familie ist ein prophetisches Zeichen für die Welt. Kardinal Daniel sagte, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Familie sein. Was auf dem Spiel steht, ist die Familie. Denn die Familie ist das Ziel eines schrecklichen Kampfes. Sie wird in ihrer Existenz verfolgt und immer weniger in ihrer Berufung anerkannt. Sie ist die Basis jeden Lebens und die Zelle, die die Gesellschaft strukturiert. Die Familie ist dabei zu verschwinden. Eine Berufung der Familie ist, Opfergabe zu sein, aus Liebe. Die Familie lebt heute eine Passion. Das Leben in der Familie wird zu einem Leiden. Die nuklearen Familien nur ein Kind. Die Homo-Ehe und ihr Recht, Kinder zu adoptieren. Unsere Schwierigkeiten, die Kinder zu erziehen, aufgrund unserer Verwundungen, die uns in uns einschließen, im Individualismus und im Egoismus. Die berufliche und finanzielle Unsicherheit, der Ängste, wie man sie vor Missbrauch und Drogenkonsum schützen könnte, vor der Verfälschung der Wahrheit, der Pornografie und der Pädophilie. Wie den Glauben weitergeben und die Hoffnung bewahren, in der Sicherheit, dass Gott über die Kinder wacht und dass die Liebe stärker ist als die Mächte des Todes. Die Familie ist vor allem eine Liebesgemeinschaft. Die Liebe zwischen den Ehepartnern, die Liebe zu den Kindern, die Liebe zum Leben. Die Liebe kalkuliert nicht das Leiden. Sie führt hinein in die Freude des Sich-Verschenkens, des Sich-Vergessens. Die Liebe erfährt mehr Freude im Geben als im Empfangen. Zwei Aspekte des Leidens gehören zusammen: Glück und Leid. Thomas von Aquin sagte, die Sakramente bekommen ihre Wirksamkeit durch die Passion Jesu. Die Ehe gleicht sich der Passion Jesu aus Liebe an, aus derselben Liebe, aus der sich Jesus für seine Braut, die Kirche, hingegeben hat. Das Familienleben ist ein Liebesleiden, das ein Sich-Hingeben an den anderen ist. Die Eltern der kleinen Therese lebten eine Leidensgemeinschaft. 4 Kinder starben. Aber welche Fruchtbarkeit! 5 Mädchen weihen sich Gott und Therese wird tausende von Seelen zu Gott hinführen. Gott führt alles in seiner Weisheit hin zu einem noch größeren Licht und zu einem noch mehr an Leben. Die eheliche Liebe basiert auf der Sehnsucht, Gott zu gefallen. Gott immer auf den ersten Platz in der Familie zu stellen. Was sind nun wichtige Aspekte in der Familie? Die Unterordnung unter die Gebote Gottes, die Verwurzelung im Gebet, das Band der Liebe, das alles vereint und stärkt und außergewöhnliche Berufungen hervorbringt. Das perfekteste Beispiel einer Familie ist die heilige Familie. Man nennt sie die kleine Dreifaltigkeit auf der Erde. Sie ist das Modell für jede Familie. Die Familie ist Ort des Lebens, der Liebe, der Beziehung, einer Zirkulation der Liebe, die mit einschließt in einem Respekt der Andersartigkeit, der Berufung, der Würde des anderen zu leben. Gott ist Liebe, er ist der Ursprung und die Quelle aller Liebe und ihr Vorbild. Das Zeugnis einer christlichen Ehe ist überfließende Liebe. Es ist Beziehung. Die Liebe ist auf den anderen ausgerichtet und nicht auf sich selbst. Öffnung hin zur Andersartigkeit des anderen. Die christliche Ehe ist fruchtbare Liebe. Die christliche Ehe ist ein Bund, der mit Treue und Vertrauen verbunden ist. Die Suche nach der Einheit des Willens, der Einheit der Herzen und der Seelen. Eine christliche Ehe ist auch eine Opfergabe. Nicht den anderen zu vereinnahmen, sondern Selbsthingabe. Verzicht auf sich selber für das Glück der anderen. Das Familienleben ist nicht möglich ohne geistliches Leben. Das heißt ohne Leben mit Gott und in Gott. Ohne einen Dritten einzuführen und auch den Nächsten mit hineinzunehmen. Das gibt der Familie das Gleichgewicht. Was macht das geistliche Leben in der Familie aus? Es ist die Öffnung hin zum Leben. Leben zu zeugen oder es zu adoptieren. Wenn eine Familie sich in ihrem Komfort einschließt, erstickt sie innerlich. Die Familie der kleinen Therese war in mehreren karitativen Werken tätig, die Einfluss hatten auf das Denken der Töchter. Therese wird im Karmel die Sorgen der Welt mittragen, wofür ihr Vater sie sensibel machte. Die Beziehung in der Familie darf niemals eine Zweierbeziehung bleiben. Niemals ausschließlich Vater-Mutter oder eine fusionelle Beziehung zwischen Mutter und Kind, die den Vater ausschließt. Die Mutter muss dem Kind den Vater zeigen und der Vater muss seinen Platz einnehmen. So wird das Kind seine Identität finden. Das Ehepaar darf seine Liebe nicht unter Ausschluss des Kindes leben. Die Folge wäre, dass das Kind sich zurückgestoßen fühlt, das Gefühl, allein zu sein, nicht zu existieren, unfähig zu sein, unnützlich, überzählig, sich selbst ausgeliefert und ohne Vertrauen. Wenn die Mutter ausgeschlossen wird, wird das Kind später Frauen verachten. In der Familie Martin fühlten sich die Kinder zutiefst geliebt. Papst Benedikt nannte drei Orte der Einheit der Familie. Es ist der Tisch, die Liturgie bzw. das Gebet und die eheliche Vereinigung. Es geht um ein Heraustreten aus der Isolation, sich öffnen für den anderen. Der Mann ist für die Ehe mit der Frau geschaffen, die Totalhingabe an die Frau. Der Ehepartner wird zum Abbild Gottes, aber der Ehepartner kann Gott nicht ersetzen. Er wird ein Weg, um Gott zu finden. Beide zusammen ergeben das Abbild Gottes. In der Ehe gibt man Körper, Herz und Seele seinem Ehepartner. Der Aspekt der Sexualität ist wichtig in der Ehe. Jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen. Damit ist gemeint, geöffnet zu sein für den anderen. Sexualität ist eine Liebeskraft, eine Antriebskraft hin zur Liebe. Der genitale Aspekt drückt die Liebe über den Körper aus. Der Körper wird der Träger der Liebe und das Mittel, um die Liebe zu empfangen. Dieses Mittel hat aber auch seine Grenzen, die überwunden werden müssen. Die Ehe ist ein Weg, der zur Reifung der Liebe führt. Das heißt zur Verwirklichung der Sexualität im Sinne einer Öffnung, mit Hilfe und den Bedingungen des Körpers. Durch die Ehe und die körperliche Liebe wird die Liebe in ihrem egoistischen, selbstbefriedigenden und missbrauchenden Tendenzen gereinigt. Dies geschieht, indem man sich öffnet für Kinder und für die Hingabe an die anderen, ohne sich selbst dabei zu suchen. Es geht um die Reife der Vater- und Mutterschaft, dorthin zu gelangen. Ehe heißt, einen Gefährten zu haben, um sich in der Ergänzung zu verwirklichen und sich dann zu öffnen für die universelle Dimension der Liebe. Die Ehe ist ein Versuch, den Tod zu überwinden und zu überleben in den Nachkommen. Die Vaterschaft des reifen Mannes zeigt sich in seiner Hingabe an die Kinder, in der Sehnsucht, dass sie erfolgreicher sind als er, in der Tatsache, dass er für sie verschwindet. Der andere soll meinen Platz einnehmen und ich bin glücklich zu sehen, dass der andere meinen Platz eingenommen hat. Das Glück des anderen um den Preis des eigenen Lebens. Ich möchte zum Abschluss noch einige ganz kurze Aspekte erklären, die helfen sollen, wie Familienleben glücken kann. Ganz wichtig ist das Gebet in der Familie. Alles in der Familie wird in Ordnung sein, wenn der Heilige Geist die Herzen mit seinen Gaben erfüllt. In dem Maß, wie der Heilige Geist in der Familie am Werk ist, verwandelt er jeden Einzelnen. Er heilt dann auch alle die Wunden, die wir uns in unserem Liebesmangel geschlagen haben. Ein sehr gutes und empfehlenswertes Gebet in der Familie ist der Rosenkranz. Ein weiterer Aspekt ist die Liebe in der Familie. Zuerst die Familienmitglieder lieben und dann alle anderen. Die Liebe ist eine Gnade, um die man bitten muss. Die Liebe ist die Bedingung für den Frieden in der Familie. Nur wer liebt, kann vergeben. Nur im Gebet können wir die Einladung zur Liebe und zur Versöhnung annehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Familie ist die Bibellesung. Die Heilige Schrift auf einen sichtbaren Platz zu stellen. Am Morgen eine kurze Passage zu lesen und sie den ganzen Tag über zu betrachten. Die Schriftlesung eint die Mitglieder der Familie im Willen Gottes. Ein wichtiger Aspekt ist die Heiligkeit in der Familie. Die Familie soll der Geburtsort der Heiligkeit sein. Die Vorbilder sind die Eltern und die Älteren in der Familie. Ein Mittel, um in der Heiligkeit zu wachsen, ist die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Wir müssen uns klar sein, dass Satan stark ist. Er sieht Hass und Spaltung. Wir müssen die Entscheidung zur Heiligkeit ernst nehmen. Uns durch beharrliches Gebet an Jesus und Maria binden. Und der letzte Aspekt ist, Gott an den ersten Platz zu stellen in der Familie. Wenn die Eltern Gott an die erste Stelle stellen, dann wird die Liebe zwischen ihnen herrschen und sie geben durch ihr Wohlwollen und Vorbild den Kindern ein Beispiel. Wo gebetet wird, kommt Friede. Der Friede ist die tiefste Sehnsucht des menschlichen Herzens. Der Friede bedeutet Fülle alles Guten, geistig, seelisch, körperlich. Friede ist nur dort möglich, wo das Leben angenommen, geachtet, geliebt und geschützt wird. Dies möge der Wunsch sein für alle Familien, dass der Friede herrscht, dass die Familie der Ort der Liebe und der Heiligkeit und der Gottesverehrung wird.
Liebe Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, damit sind wir ans Ende unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums gekommen. Wir bedanken uns bei Schwester Teresa Benedikta für ihren interessanten Vortrag und melden uns wieder bei Ihnen im Mai mit der Sendung Wir haben den Messias gefunden.